Ja, es ist immer wieder für mich erstaunlich, wie ich auf Themen komme. Diese Predigt ist aus einem Buch aus dem Alten Testament, Nahum. Kennt ihr das alle? Schon mal gehört, aber habt ihr wirklich darin gelesen in den letzten vielleicht 6 Monaten? Vielleicht nicht, ja. Also, ein bisschen Vorgeschichte. Ich höre momentan ein interessantes Buch, es heißt 66 Liebesbriefe. Also, wie viele Bücher der Bibel gibt es? 66. Jedes Buch der Bibel darf auch verstanden werden als ein Liebesbrief Gottes an uns. Und vor einigen Wochen habe ich über Jona gepredigt. Und Jona hat sich mit Ninive beschäftigt. Interessanterweise hat Nahum sich auch mit Ninive beschäftigt. Und gleichzeitig bin ich dabei in Fahle, dort über die Offenbarung zu predigen. Und natürlich alles, was altes testamentlich ist, hat vieles auch mit dem, was sein wird, auch zusammenhängen. Ich wurde praktisch von mehreren Seiten darauf gedrängt, hierhin zu kommen nach Nahum. Also Nahum ist ganz interessant, denn dieses Name bedeutet Tröster. Und wir werden nachher merken, wie ein, ich nenne es für mich, Spannungsbogen aufgebaut wird. Auf der einen Seite haben wir den strafenden Gott, aber dennoch auf der anderen Seite haben wir den tröstenden Gott. Und das ist eigentlich, wie unser Gott wirklich ist. 2 Seiten derselben Medaille. Der Gott, der liebt, und der Gott, der auch gerecht auch richten wird. Nun, dieses Buch hat ein einziges Thema, also die Zerstörung von Ninive. Und ungefähr 150 Jahre zuvor war Jona dort in dieser Stadt. Und dort hat Jona dann dort Gnade gepredigt. Und die Menschen sind tatsächlich in Asche und haben sich dann total anders gekleidet und haben wirklich da sich umgekehrt zum lebendigen Gott. Und da ist wirklich eine Erweckung geschehen und Gott hat diese Stadt verschont. Aber wie wir vielleicht alle wissen, Gott hat keine Enkelkinder. Und das Problem ist, wenn ich persönlich eine wunderbare, tiefgründige Erlebnis mit Gott hatte, heißt es lange noch nicht, dass meine Kinder bzw. meine Enkelkinder genau diese gleiche Erlebnis gehabt haben. Und wir sehen das auch in dieser Stadt. Diese Stadt wurde hier wieder ganz, ganz, ganz schlimm böse. Und Gott hat hier seine Strafe ausgesprochen. Tröster. Nahum. Ich möchte gerne aus Nahum 1 vorlesen. Nahum 1, Vers 1. In diesem Buch ist aufgeschrieben, was Gott der Stadt Ninive ankündigte. In einer Vision gab es seine Botschaft Nahum aus dem Dorf Elkosch weiter. Elkosch, wissen wir nicht, wo das ist. Steht nirgendwo anders, aber dort aus dem kleinen Dorf kam diese Nahum. Für mich ist immer wieder wichtig, dass Gott Menschen nicht nur beruft aus Berlin oder aus München, sondern Gott beruft Menschen überall, wo sie sind. Und es kann der kleinste Dorf sein, Gott sieht dich und er weiß genau, wo du da bist. Vers 2, Gott der Herr duldet keine anderen Götter neben sich. Wenn sein Zorn losbricht, rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren. Als ich mehr und mehr auch diesem Buch lese von den 66 Liebesbriefen, merke ich auch, wie Gott in seiner Liebe auch eine eifersüchtige Gott ist. Eifersüchtig in dem Sinne, dass er eigentlich unsere ganze Anbetung, unsere ganze Liebe, unser ganze wirklich bestimmend in unser Leben sein möchte. Und für mich ist immer wieder neu dieses Licht aufgegangen, wo ich die Offenbarung lese und immer mich mehr und mehr vertiefe da drin, wie stark der Teufel ständig versucht, die Menschen genau eben da abzulenken. Genau eben der Teufel versucht dann hier diese Anbetung auf sich zu richten und weg von Gott. Und da ist für mich immer wieder neu die Frage, Mensch, wo gehört wirklich mein Lob, mein Dank, meine Anbetung hin? Bin ich dankbar, dass ich selbst das geschafft habe? Naja, dann bin ich der Egoist. Bin ich dankbar, dass ich das geschafft habe durch ein wunderbares soziales Staat, in dem wir so sind? Dann vielleicht bin ich Sozialist. Oder bin ich jetzt hier, oh Wolfgang, du kennst mich nicht, wa? Das bin ich nicht, da? Oder bin ich dankbar, dass Gott mir die Fähigkeiten geschenkt hat und dass er Möglichkeiten geschaffen hat, damit ich das sein darf, was ich heute bin? Wohin gehört mein Lob, mein Anbetung? Wenn wir beten, wir sind so schnell dabei zu sagen, bitte, 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 gib, gib, gib. Herr, ich brauche das, ich brauche jenes, auch segne jemand anders und so weiter. Wo haben wir denn zum letzten Mal wirklich gesagt, Herr, ich preise dich einfach, weil du Gott bist. Ich möchte dir die Ehre geben, nicht weil du mir was Gutes getan hast, sondern einfach, weil du würdig bist. Und das ist das, was hier ist. Gott duldet keine anderen Götter neben sich. Und die Götter schleichen sich schnell hinein. Ein Gott kann irgendetwas sein, was uns in dem Moment wichtiger ist, was unsere Aufmerksamkeit, was unsere Kraft und was unser, wirklich unsere Herzenskraft dann dort raubt und woanders hin lenkt. Was ist für uns wichtig? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet nichts neben ihm. Aber interessanterweise, hier ist eine Seite, seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren, und gleich steht als nächster Satz, der Herr ist geduldig. Der Herr ist geduldig, aber er besitzt große Macht und lässt niemanden unbestraft davon kommen. Der Herr ist geduldig mit uns. Auch wenn wir überlegen in unseren Partnerschaften, sind wir beim ersten Anzeichen eifersüchtig? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das, wo meine Ehefrau mit einem Mann spricht, dann sage ich, oh, oh, stopp, nee, das ist verboten. Ja, also kann man werden. Ich betreue jemanden, wo er momentan das Problem hat. Oh, furchtbar, ja? So ist Gott nicht. Aber da, wo unser Herz anfängt, woanders hinzudriften, da wird Gott eingreifen. Unsere Aufmerksamkeit neu auf sich lenken lassen wollen. Und wir werden spüren, dass ein gewisser Druck entsteht in unser Leben. Und da dürfen wir neu entscheiden. Wenn er, Gott, daher schreitet, brechen Stürme und Unwetter los. Die mächtigen Wolken sind nur der Staub, den seine Füßen aufwirbeln. Wenn er das Meer bedroht, trocknet es aus. Ganze Flüsse lässt er versiegen. Die saftigen Weiden welken dahin und die Bäume werden dürr. Und der Libanon mit seinem Blütenmeer liegt da wie eine trostlose Wüste. Frage, wie groß ist dein Gott? Ist dein Gott groß genug, um dir einen Parkplatz zu schaffen? Ist dein Gott groß genug, um tatsächlich eine Krankheit zu heilen? Ist dein Gott groß genug, um ganze Regierungen zu verändern? Wie groß ist dein Gott? Nahum hat verstanden, wie groß sein Gott ist. Er kann ganze Meere austrocknen lassen. Wälder kann er sofort ausdürren lassen. Er hat Kraft, denn er ist Schöpfer vom Himmel und Erde. Ich empfinde, mein Gott ist manchmal ganz schön klein. Ja, also ich hoffe und denke und bitte ab und zu schon, dass Gott was tut. Und ganz im Geheimen bin ich manchmal überrascht, wenn er eingreift. Wie groß ist dein Gott? Haben wir große Glauben, dass Gott Großes tun kann? Glauben wir tatsächlich, dass in 5 oder 10 Jahren, dass hier wirklich das Brechen voll ist? Oder denken wir, naja, vielleicht bleibt es so oder vielleicht nicht. Was wollen wir, was erwarten wir? Was kann denn unser Gott Ich glaube, Gott kann sehr, sehr viel. Die Bergen und Hügel wanken, wenn der Herr erscheint. Die Erde bebt und die Menschen zittern vor Angst. Wer könnte ihm noch die Stirn bieten, wenn sein Zorn losbricht wie ein verheerendes Feuer? Sogar Felsen bringt er zum Bersten. Doch mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. Er kennt sie und schenkt ihnen Zuflucht in der Not. Schon wieder diese Spannung. Gott, der furchtbare Gott, der wirklich Rechenschaft auch zieht und auch gerecht richtet. Und dann ist der Gott, der Schutz, Trost, Herberge schenkt. Mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. Ich habe wirklich mit diesem Vers ein bisschen gekaut. Herr, was heißt das nun? Und ich habe ein bisschen überlegt, ein Vater-Sohn-Beziehung. Also, wenn der Vater ein Schwächling ist, Entschuldigung, und der Sohn sucht bei ihm Schutz, und der Vater kann ihm diesen Schutz nicht geben, dann fühlt sich das Kind nicht geborgen. Aber wenn der Vater stark ist, erst da empfindet man Schutz. Eine gewisse Stärke muss da sein, damit die, die schwach sind, dort Schutz finden können. Unser Gott ist groß. Unser Gott ist mächtig. Und für die Menschen, die nicht an ihn glauben, wird es eine furchtbare Tat sein, wenn Jesus Christus zurückkommt. Aber der Herr begegnet die mit Güte, die auf ihn vertrauen. Er kennt dich, er kennt mich. Er schenkt uns Zuflucht in unserer Not. Um ganz ehrlich, nochmal, ich würde gerne diesen Vers umschreiben lassen. Er bewahrt einen vor der Not. Nö, tut er nicht. Er lässt zu, dass wir sogar Not in unserem Leben manchmal haben. Aber dort schenkt er uns Zuflucht. Immer wieder komme ich auf Psalm 23. Auch wenn ich durch dunkle Täler hindurchgehe und ich werde da durchgehen, bist du bei mir. Du bist da mit deinem Trost, mit deinem Stab. Der Herr lässt zu, dass Krisen auch im Leben von Christen kommen. Möge es finanziell, möge es emotional, möge es sogar auch geistliche Krisen, wo man anfängt zu zweifeln, Herr, wo bist du überhaupt? Aber gerade eben da merken wir, wo unser Halt ist. Wo wenden wir uns hin? Er schenkt uns Zuflucht. Er möchte uns Zuflucht auch in der Not geben. Vertraue neu. Auch wenn es bedeutet, blind zu vertrauen. Herr, du siehst mich, du weißt, wie es mir geht. Dennoch sage ich, du bist der Herr. Dennoch sage ich, du bist der Herr. Auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht sehe, ich möchte darauf vertrauen. An das, was ich noch nicht sehen kann. Wiederum eine Kehrseite. Aber die Stadt seiner Feinde zerstört er. Wie ein reißender Flut schwemmt er sie fort. Ja, Finsternis wird alle verschlingen, die den Herrn verachten. Unser Gott ist ein starker Herr. Unser Gott wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Noch nicht jetzt, leider. Aber eines Tages wird es so sein. Was schmiedet ihr noch Pläne gegen den Herrn? Er wird euch mit einem einzigen Schlag vernichten. Ein zweites Mal könnt ihr euch nicht gegen ihn auflehnen. Ihr seid nichts aus unnützes Dornengestrüpp, das in Feuer geworfen wird und lichterloh brennt wie dürres Stroh. Klingelt das ein bisschen bei uns, die Worte, die Jesus gesagt hat? dass er den Spreu von dem Weizen trennen wird, dass auch die Lilien auf dem Feld wachsen, abgeschnitten werden und dort auf dem Feuer geworfen werden. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo es Gericht gibt, aber noch nicht heute. Doch jetzt spricht der Herr, wenn deine Feinde wieder anrücken und alle ihre Truppen aufbieten, sollten sie niedergemacht werden wie die Halme auf einem Feld. Ich habe dich hart bestraft, doch nun ist es genug damit. Ich will das schwere Joch, das auf dir lastet, zerbrechen und deine Fesseln zerreißen. Ich glaube, einige von uns haben eine Zeit erlebt, in dem es fühlte, als ob wir gefesselt waren. Als ob die ganze Welt gegen uns ist. Wo wir Anfechtungen von allen verschiedenen Seiten erlebt haben. Ich glaube, wir kennen dieses Gefühl, vielleicht sind es nur Tage oder manchmal sogar Wochen, wo einfach nichts klappt und alle scheinen da gegen einen zu sein. Und dieses Last wird schwer und man bewegt sich nicht, man kommt nicht voran, alles scheint irgendwie nichts zu nutzen. Ich glaube, Gott möchte uns von diesem Joch befreien. Er möchte uns seinen Joch geben. Leicht, mild, sanft. Nicht dieses Joch, was wir vielleicht uns selbst draufgelegt haben. Vielleicht ein Joch, was unsere Eltern auf uns draufgelegt haben. So musst du sein, so muss es funktionieren, so musst du was auch leisten können. Gott möchte uns befreien von diesen Bestimmungen anderen. Er möchte es zerschmettern. Er möchte uns ganz neu dahin stellen, wo er uns haben möchte. Aber Jason, du verstehst es nicht. Da gibt es von allen Seiten diesen Druck. Mein Partner erwartet das und mein Chef erwartet das und meine Kinder erwarten das und die Gemeinde erwartet das und meine Nachbarn erwarten das. Diesen Druck sind von allen Seiten um uns herum. Und gerade eben da sagt Jesus hinein, davor möchte ich dich befreien. Blicke bitte auf das Kreuz. Nicht mehr auf, was die anderen von dir erwarten, sondern frage ganz ehrlich, was möchte dein Vater im Himmel von dir? Wo sind deine Prioritäten verrutscht? Und dann gehen wir ganz wieder am Anfang. Gott, der Herr, duldet keinen anderen Göttern neben sich. Was ist dir wichtiger? Was Menschen sagen? Oder was dein Vater im Himmel sagt. Und es erfordert sehr, sehr viel Gottesvertrauen, zu sagen, ich gehe einen etwas anderen Weg, um die Erwartungen vom anderen nicht zu erfüllen. Diesen Druck, den anderen auf uns drauflegt, zu sagen, ich muss es nicht. Ich muss nicht dieses und jenes alles mithaben, alles mitgenommen haben, alles mitmachen. Ich bin frei von diesem Joch. Ich lebe nicht mehr unter diesem Zwang, getrieben zu werden in einer Gesellschaft, in der es nur noch Leistung und mehr und mehr und mehr gibt. Wir können gerne aussteigen und sagen, Herr, was willst du? Du hast gesagt, dein Joch ist leicht. Du hast gesagt, dein Joch ist sanft. Komm zu mir, die ihr müde, abgemüht seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Ich glaube, das ist das, was Gott uns neu heute sagen möchte. Vielleicht spüren wir diesen Druck von allen Seiten. Vielleicht sind das nicht Armeen, aber das sind Feinde. Und diese möchte Gott ganz neu in unser Leben einordnen lassen. Wir geben Macht an andere. Wir erlauben diesen Menschen, so viel Druck in unser Leben auszuüben, weil wir sie zum Teil über Gott stellen. Nun, vielleicht nicht bewusst, aber doch, wenn wir ganz ehrlich sind, schon. Was ist dir wichtig? Wo haben wir Dinge in unser Leben eingelassen, wo es einfach nicht zur Ehre Gottes ist? Wir müssen arbeiten, das ist auch gut so. Der Herr sagte im Garten, dass wir auch die Garten wirklich da hegen und pflegen sollen. Wir sollen arbeiten. Aber die Arbeit darf unser ganzes Leben nicht bestimmen. Es darf nicht rauben, diese Kraft, was wir haben, um Gott die Ehre zu geben, unserer Familie da zu sein und auch für sein Reich sich einzubringen. Gott möchte uns ganz neu befreien von diesem Joch, den wir uns selbst auferlegt haben und auch die anderen auf uns aufgelegt haben. Dieses schwere Joch, was auf dir lastet, das will Gott zerbrechen. Deine Fesseln, wo du sagst, ich bin gefangen in ein System, komm nicht mehr raus, die möchte Gott zerreißen. Wir sind frei. Wir sind nicht mehr Gefangene der Sünde, sondern hineingekommen in das Reich des Lichts als Gottes geliebte Söhne und Töchter. Nicht als kleine unmündige Kinder, sondern als mündige Erben. Und Gott möchte uns ganz neu diese Erbschaft uns zeigen. Nicht mehr leben, wie es mal war, sondern jetzt leben, wie er das so haben wollte. Dieser Prophet Nahum ist für mich ein Prophet des Trostes, weil er mir die Augen aufgemacht hat für das, was ist und das, was sein soll. Und ich möchte Gott erleben, wie er denn wirklich so ist. Ich möchte erleben, dass der Herr geduldig ist. Ich möchte erleben, dass der Herr mich begegnet mit Güte, weil ich ihm vertraue. Er kennt mich und er schenkt mir Zuflucht in meine Not. Und ich möchte erleben, dass er diesen schweren Joch, das auf mir lastet, zerbricht und meine Fesseln zerreißt. Ich bete. Jesus Christus, danke. Danke, dass dir die Ehre gebührt. Und danke, dass wir zu dir kommen können. Mit unserer Schwachheit, mit unserer Verzagtheit, mit unserer Gebundenheit, Herr. Und wir wollen es ganz neu in dein Kreuz hinlegen. Wir wollen diesen Joch, was diese Welt auf uns draufgelegt hat, ablegen und ganz neu, ganz bewusst auch dein Joch aufnehmen. Wir wollen erleben, Herr, wie du uns eine Leichtigkeit schenkst in das Leben hinein, weil du trägst mit uns und nicht wir alles versuchen alleine zu machen. Danke, dass du uns dadurch lenkst und führst und hilfst und begleitest. Danke, dass es ganz anders ist, weil du uns erlöst hast. Und wir wollen dir wirklich dafür die Ehre geben.